lehren und predigen möchte, nämlich zu beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier in unserer Gegenwart bist, dass du dich offenbaren möchtest, dass du dich zeigen möchtest, dass du unsere Herzen mit dir selbst füllen möchtest. Wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Nähe und wir bitten dich, dass du unsere Ohren salbst, dass sie hören, wie Jünger, wie Schüler hören und dass du meinen Mund salbst, genau das zu sagen, was heute dran ist. Amen. Will die Technik nicht so? Okay. Aber ihr bastelt weiter. Okay, weil das sind nämlich ein paar Bilder, die mir am Anfang wichtig sind. Okay. Ich habe als Überschrift gewählt, als Thema: Herr, lehre uns beten. Und als Überschrift: Reden mit Gott. Wenn ich geschrieben hätte, das Gebet, dann wäre mir das zu groß gewesen. Und die Folie, genau, gut, auf die hätte ich jetzt tatsächlich auch noch verzichten können, aber das wird uns die ganze Zeit begleiten und ich glaube, das ist auch eine gute Herzenshaltung. Herr, lehre uns beten. Ich denke, wir alle sind schon ein paar Tage gläubig, deshalb wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, was will der uns denn sagen? Ich glaube, wir haben alle Bedarf, dass der Herr uns hineinzieht in das Gebet. Und das Gebet, das ist ein Schlagwort. Das kann sich jeder was drunter vorstellen, was das ist. Aber ich fand das Wort Reden oder Gemeinschaft mit Gott treffender, um das zu umschreiben, um was es mir eigentlich geht. Mir geht es zumindest heute nicht darum, dass wir etwas Bestimmtes beten und sagen, Herr, das musst du tun. Oder Herr, ich möchte gerne, dass du das tust. Das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht heute ist, einen Geschmack zu machen, eine Freudigkeit zu machen, herzustellen, dass wir gerne beten, dass wir gerne in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Weil darum geht's. Und da können wir uns einander auch immer wieder ermutigen, das zu tun, vor sein Angesicht zu kommen. Als ich dieses Thema ausgesucht habe, da bin ich erstmal bei mir in den Keller gegangen und habe mir so eine Schüssel, nenne ich das jetzt, genommen, also so einen Karton und habe den vollgepackt mit Büchern, alle zum Thema Gebet. Da ist etwa so viel bei rausgekommen. Und da dachte ich, okay, ich habe ja genügend Zeit, lese ich die alle mal. Ja, etwas wissen, habe ich gelesen und da sind viele, viele gute Aspekte dabei. Und es ist auch hilfreich. Also wer Bücher oder ein Buch hat über das Gebet, bitte lesen, bitte anstecken lassen, bitte beherzigen. Aber ich habe auch gesehen, dieses ganze Buch ist voll gefüllt mit Gebet und Gebetsanliegen, weil alle die Freudigkeit hatten, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu kommen. Und wer nicht, den möchten wir heute anreizen zur Liebe, dass er hineinkommt in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft. Ich lasse das erstmal bis dahin. Ich hoffe, dass der Herr mir genügend Zustrom gibt, frei zu reden, nicht nur am Text zu klammern. Ich hätte gerne das erste Bild mit den Felsen. So, ich hoffe, dass man es das einigermaßen sehen kann. Es war jetzt beim Verkleinern, ist etwas reduziert worden, auch von der Bildqualität. Wir waren vor kurzem im Gebirge, im Hochgebirge, und da ist mir immer wieder aufgefallen, da waren teilweise gebahnte Wege. Und ich bin da ehrlich, ich war sehr dankbar, dass es diese gebahnten Wege gab, dass irgendjemand vielleicht vor 50 Jahren, 30 Jahren oder was auch immer sich die Mühe gemacht hat, Stein für Stein, das ist wirklich Stein für Stein hinzulegen, dass wir heute auf diesen Wegen sicher gehen können, uns nicht verletzen und teilweise, das habe ich hier nicht dargestellt, mit Markierungen, da musst du hin, da darfst du hin. Das heißt, es hat uns eine Orientierung gegeben. Und es gibt jemanden, der hat uns etwas Ähnliches getan. Der hat uns auch einen Weg gebahnt. Nämlich Jesus Christus hat uns einen Weg zum lebendigen Gott gebahnt, hat ihn frei gemacht. Ja, der Hebräerbriefschreiber erzählt einiges darüber in Kapitel 4 und Kapitel 10. Ich wollte es erst vorlesen, aber das würde den Rahmen heute absolut sprengen. Aber wir haben heute einen lebendigen, einen neuen und lebendigen Weg, den dürfen wir gehen. Und der Schreiber ermutigt uns und sagt, nehmt den doch mit aller Freimütigkeit, nehmt diesen Weg. Und wo geht dieser Weg hin? In Gottes Gegenwart, zu seinem Thron. Und dieser Thron ist dort als Thron der Gnade beschrieben. Der ein oder andere hat vielleicht ein Bild von Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Aber Gott möchte gar nicht so sein. Er ist der barmherzige Gott. Er ist sicher auch ein furchterregender Gott. Das wird uns im Alten Bund an mancher Stelle gezeigt. Aber wenn er uns heute erscheinen möchte, begegnen möchte, erscheint er uns als ein Gott der Liebe, als ein Gott der Gnade und als ein Gott der Barmherzigkeit. Er sagt hier, ich lese auch einen Vers vor aus Hebräer 4, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Darüber, glaube ich, könnte man auch eine ganze Botschaft geben über diesen einzelnen Punkt, weil das ist unser Leben. Das üben wir heute. Das ist heute unsere Praxis, dass wir immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit und ich brauche Hilfe. Wir sind häufig ratlos in unserem Leben und wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Du kannst dann auch zu Menschen gehen, ja, das ist gut. Und das sage ich auch nicht, dass man das nicht machen soll. Aber nimm auch immer den Weg zu Gott. Immer. Suche ihn auf und frage ihn. Lass vor ihm, wie Paulus im Philipperbrief schreibt, lass vor ihm deine Anliegen kund werden. Sag's ihm doch, was auf deinem Herzen ist. Wenn du es nur für dich behältst, ja, auch Gott sieht das. Aber er möchte, dass wir unsere Herzen ihm öffnen. Das ist eine frohe Botschaft. Das heißt, wir brauchen nicht mit unseren Sorgen, Problemen, Nöten und was wir auch immer so haben. Wir haben auch Freude. Aber mit diesen Sachen müssen wir nicht alleine bleiben. Da dürfen wir zu ihm kommen. Und ich sage sogar, komm zu ihm. Also als Aufforderung, komm zu ihm. Dann habe ich einen Punkt. Dann kommt das nächste Bild. Mag irgendwie total losgelöst voneinander sein, aber ich hatte einige Wochen Zeit, dass der Herr mir immer wieder auch einen Impuls gegeben hat. Ist auch wieder nicht ganz so super zu erkennen, aber ich erkläre das Bild. Das ist Petra. Und hinten auf dem Rücken von Petra, da ist ein sehr schwerer Rucksack. Und da gibt es eine Geschichte dazu. Dieses Foto ist natürlich nach der Anstrengung aufgenommen worden, aber es sollte trotzdem in Erinnerung gehalten werden, was Gott tut. Oder hier in dem Fall, was Menschen tun. Wir haben ja diese Hochgebirgstour gemacht und ich war froh, dass ich sie überstanden habe, dass ich sie durchgehalten habe, aber es war sehr anstrengend. Wir haben sehr lange Touren gehabt und ich war ja nicht mal semi, also ich war sehr schlecht vorbereitet auf diese Tour, aber Gott hat Gelingen gegeben. Wir sind verletzungsfrei jeweils ans Ziel gekommen. Aber ich hatte immer diesen schweren Rucksack auf dem Rücken. Und meine Frau, die Petra, die hat zweimal den Liebesdienst vollbracht, dass sie mir zum Schluss, bevor wir das Ziel erreicht haben, entgegengelaufen ist. Das heißt, sie war schon im Ziel, ist wieder zurückgelaufen, circa eine halbe Stunde, und hat meinen Rucksack abgenommen. Und ich war dann rucksackfrei, lastenfrei und konnte das Ziel etwas erleichterter erreichen. Und ich fand das auch ein sehr, sehr starkes Bild. Das ist ein Liebesdienst, den Petra mir getan hat, erwiesen hat. Aber der Herr hat an einer Stelle auch so einen Hinweis und sagt, einer trage des anderen Lasten. Ja, kann auch eine Last sein, müssen nicht viele sein, aber kann auch eine Last sein. Für mich war es diese eine schwere, tatsächlich vorhandene Rückenlast, die es fast unmöglich gemacht hat, das Ziel zu erreichen. Aber lasst uns auch davon lernen, dass wir einander die Lasten tragen. Das ist hier tatsächlich ein wirkliches Gewicht, das ich mit mir rumgeschleppt habe und auch rumschleppen musste, weil da waren wichtige Sachen drin. Aber manchmal tragen wir auch Dinge mit uns herum, die wir gar nicht brauchen, die wir eigentlich loswerden sollten. Und da ist es gut, dass wir einander haben, dass wir Geschwister haben. Und da ist einer der ersten Möglichkeiten, eine Last abzunehmen, das Gebet. Auch wenn das jetzt so einfach klingt und so in den Raum reingeschmissen. Das Gebet kann eine Last abnehmen. Ja, wenn du eine Sorge hast, eine Not hast, ein Anliegen hast und du teilst es mir mit oder du teilst es jemandem mit und der nimmt sich dieser Sache an und steht ein, dann kann das deine Last abnehmen oder vermindern. Ja, ihr wisst ja, dass ich seit einer Weile am Montag bete. Nicht nur da, aber insbesondere da. Ich habe immer wieder in die Gruppe geschrieben. Und wenn jemand ein Anliegen hat, dann lasst es uns bitte, dann teilt es uns bitte mit. Das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot. Und der eine oder andere hat das auch wahrgenommen. Und ich sage euch auch, wir haben immer für diese Anliegen gebetet. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr jedes Gebet gehört hat und jedes Gebet auch erhört hat und insofern auch diese Last oder Lasten wegnimmt oder erleichtert. Vielleicht ist es am Anfang noch ein Erleichtern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Gott, der uns liebt, das tut. Als ersten Punkt aus den Aspekten, die ich betonen möchte, ist es, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Vielleicht kann man das, ja genau, das ist das Blatt. Das möchte ich wirklich betonen. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Ich habe möglicherweise noch nicht den richtigen Einstieg in dieses Thema, aber ich möchte diesen Vers, ihr müsst von der Technik ganz kurz einen Sprung machen auf die dritte Folie davon, das ist Vers 26, und dann erst komme ich wieder zu Vers 18. Ich möchte diesen Vers einfach mal kurz vorlesen. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten oder was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich, der tritt für uns ein, mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen, gottgemäß. Das ist einer der Punkte, der mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Ich habe das ja schon bei anderen Predigten oder Mitteilungen gesagt. Der Herr stellt meine Predigten immer um, sodass ich da manchmal nicht begeistert bin, in welcher Reihenfolge ich etwas vortragen darf oder soll. Er hat mir hier den Eindruck gegeben, das nach vorne zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind manchmal schwach. Ich glaube, wir sind sogar sehr häufig schwach. Vor kurzem hörte ich auch nochmal, und das ist jetzt ohne Anspielung an irgendeine Person, ich weiß nicht, was ich beten soll. Das steht hier. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Oh, macht Gott, das ist für Gott überhaupt gar kein Problem. Ja. Und manchmal stecken wir in uns so drin und wir seufzen. Wir, Herr, wie soll es weitergehen? Wie soll es überhaupt gehen? Ja. Seufzt. Das ist nicht schlimm, wenn ihr so euer Leid zum Ausdruck bringt. Ja, und ich bin wirklich so, ich sag mal, kühn, diesen Vers jetzt mal noch komplett zu lesen, aus Römer 8, 18 bis 25, damit der Zusammenhang klar wird, den Paulus hier betonen möchte. Denn ich denke oder ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Eigentlich reicht das schon, aber leider sind wir da in dieser Zeit noch drin. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das sind wir, also auch die Schwestern sind hier in dem Sinne Söhne. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Das tut weh. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren, mit Geduld. Ein vielleicht etwas befremdlicher Vers, der überhaupt nichts von Kühnheit spricht, von Kraft und wer weiß was, sondern der zeigt, dass wir mit unserem Leib noch nicht umgewandelt sind. Der braucht noch Umwandlung und diese Umwandlung ist noch nicht geschehen. Da warten wir noch drauf. Da harren wir noch drauf. Wir haben zwar die Erstlingsgabe des Geistes, wir haben den Geist empfangen. Paulus spricht das da alles sehr schwach noch an. Er sagt es nicht in Vollendung. Es ist irgendwie scheinbar noch so ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und vielleicht wird jetzt eine sagen, du kannst zwar etwas Ermutigenderes erzählen. Ja, kann ich. Aber ich möchte ganz bewusst erreichen, dass wir keine Verschiebung unserer Vorstellungen haben, was Gott tut und was er nicht tut. Ich habe viele Verse gelesen und ich predige auch viele Verse über die Kühnheit und über das, was Gott tut. Und das ist gut. Wir brauchen solch einen Geist wie Kaleb oder Josua, die einen anderen Blick hatten für die Dinge, die ihnen begegnet. Und trotzdem sind wir als Menschen, wir sind im Fleisch, wir haben einen Leib, der tut nicht immer so, wie er soll. Und das müssen wir erstmal wissen. Ja, und je älter ich werde, desto mehr merke ich das auch als relativ gesunder Mensch. Manches muss ich akzeptieren, dass es so ist. Und dann kommt dieser Vers: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Und ich glaube, lass uns das festhalten. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit. Egal welche Schwachheit das ist, er nimmt sich dieser Schwachheit an. Und er steht für uns ein. Und das ist auch wieder in Bezug auf das Gebet, das eigentliche Thema, wichtig. Du kannst dich vorbereiten auf das Gebet, sicher. Aber der eigentliche Ansprechpartner ist der Geist, ist Gottes Geist, ist der Heilige Geist. Er möchte für uns einstehen. Und dann kommt zum Abschluss dieser Vers, den viele Christen zitieren, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten oder zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Egal, was dir widerfährt, und ich glaube, uns allen ist schon einiges widerfahren, das dient dir zum Besten. Das ist jetzt nicht irgendwie so, na, musst du halt glauben, dass das so ist. Es dient dir zum Besten. Gott weiß das, Gott sieht das, er schaut das an und er weiß, warum etwas geschieht und nicht geschieht. Das hören wir dann später noch an anderer Stelle. Er schaut ins Verborgene. Vielleicht wage ich trotzdem kurz den Ausblick auf die nächste Botschaft, die ich geben darf, so Gott will. Wir bleiben nicht in der Schwachheit. Wir haben einen Geist empfangen, wir selbst haben einen Geist empfangen. Und dieser Geist wird Tag für Tag erneuert, er wird Tag für Tag gestärkt. Der wird sogar kühner und kühner, mutiger und mutiger und kann Dinge beten, die wir uns vielleicht heute nicht vorstellen können, dass er uns da die Kraft gibt, dafür einzustehen. Das ist die Kehrseite, die dann noch kommt. Aber lass uns das Fundament, oder Fundament kann man nicht sagen, aber lass uns das sehen, worum wir eigentlich eingebunden sind. Und dann kommt einer meiner Lieblingsverse zum Gebet. Das ist 1. Johannes 5. Vers 14 und 15. Dies ist die Zuversicht oder die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten oder bitten. Und wenn wir wissen oder weil wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ich glaube, ich lese das nochmal, aber eigentlich ist es so gewaltig und so komprimiert zusammengefasst, dass man da gar keine Worte dazufügen müsste. Und dies ist die Freimütigkeit, die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Unser Gott hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ich versuche es ganz einfach nochmal zu wiederholen. Ich glaube, es ist gut, dass wir ein Empfinden bekommen, dass Gott uns hört. Es ist gut, dass wir wissen, dass unser Gott uns hört. Und er verquickt es hier und sagt, wenn er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann dürfen wir genauso wissen, dass er uns erhört. Ich denke, ich habe hier keine besondere Sonderlehre, sondern das ist das Wort. Und lasst uns lernen, uns auch auf das Wort draufzustellen. Selbst wenn unser Glaube am Anfang noch klein scheint, aber bring dieses Wort zum Herrn. Leg es ihm vor. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ja, du hast gesagt, wenn du mich hörst, möchtest du mich auch erhören. Er hat hier zwar einen kleinen Einschub, das heißt nach seinem Willen. Aber wenn du lernst, mit ihm zu leben, wirst du auch lernen, wir kommen später nochmal dazu, nach seinem Willen zu fragen. Also ein Christ, der nicht nach Gottes Willen fragt, ist komisch. Ja, natürlich haben wir eigene Bedürfnisse und eigenes. Aber jemand, der mit Gott in Gemeinschaft tritt, der darf fragen, Herr, lieber Gott, oder wie er ihn auch anzusprechen vermag, was ist denn dein Wille? Das ist nur ganz schwach angedeutet. Die ganze Schrift ist eigentlich davon voll. Lasst uns fragen nach seinem Willen, was er tun möchte, was er nicht tun möchte. Und hier sagt der Superlativ, dann wissen wir, dass wir das Erbetene bereits empfangen haben. Vielleicht ist dem einen oder anderen das noch zu viel des Glaubens. Kannst eine Zwischenstufe reinsetzen und sagen, okay, dann werde ich es empfangen in der Zukunft. Aber du wirst es empfangen. Ja. Gott ist treu. Er hält sich an sein Wort und er möchte, dass wir viel zu ihm kommen, viel mit ihm reden, ja, viel Gemeinschaft mit ihm haben, viel ihm unsere Herzen offenbaren. Das ist ein Riesenvorrecht. Das ist ein Vorrecht, dass ich ihm mein Herz kundtun kann, dass ich ihm sagen kann, Herr, so geht's mir. So geht's mir. Ja. Und in den Gebetsversammlungen, da bringen wir auch die Anliegen der Geschwister vor den Herrn und sagen, Herr, so geht's ihm. So geht's ihr. Und das sind echte Anliegen. Das sind echte Nöte. Und die nehmen wir ernst und die geben wir vor unseren Herrn und möchten, dass er lenkt. Dass er hört und er hört. So viel dazu. Und kommen dann zu einem neuen Aspekt oder neuen Aspekt in dieser Predigt. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Ich muss tatsächlich nochmal einen Break machen, weil das ist wie ganz was Neues. Alles hat seine Zeit. Aber wenn ihr, ich werde gleich einiges vorlesen, wenn ihr das hört und mit einem offenen Herzen hört, dann seht ihr, es passiert nicht alles zur selben Zeit. Und es passiert auch nicht alles jetzt, sondern Gott hat für alle Dinge hat eine Zeit gesetzt. Auch für unsere Gebetsanliegen und auch für die Erhörung, also die tatsächliche Verwirklichung unserer Gebetsanliegen. Ich lese mal die ersten 5 Verse vor aus Prediger 3. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Ich mache da noch kurz weiter, 6. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, passt uns gar nicht, wenn wir irgendwas verlieren, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Ich lasse es mal dabei, man kann dieses Kapitel noch weiterlesen und es gibt viele Aspekte von dem, was seine Zeit hat. Aber ich glaube, das hilft uns auch zu erkennen, dass Gott nicht jedes Gebet gleich, sofort, du musst es jetzt machen, erhört, sondern er hat seine Zeit. Wir haben vielleicht eine andere Zeitvorstellung, aber er hat seine Zeit. Und er sagt ja, jeder Mensch sei guten Mutes mit all dem, was ist, sondern er soll einfach das akzeptieren, dass es seine Zeit hat. Und ich denke, das nimmt dann auch eine Last von uns. Ja, wir wollen manche Dinge sofort haben. Kannst du beten, kannst du machen. Aber wenn du weißt, dass alles seine Zeit hat, dann nimmt das dir auch den Druck, dass es alles gleich in die Verwirklichung kommen muss. Ich denke, eins der besten Beispiele ist vielleicht das einfachste aus dem Pflanzenreich. Wenn du irgendwas pflanzt oder ein Korn in die Erde steckst und es begießt und wartest, das dauert seine Weile, bis da dieses kleine Helmchen rauskommt und andeutet, da kommt mal was. Ja. Und dann dauert es noch mal ein paar Monate, dann kommt da ein Stamm oder ein Halm oder irgendwas raus. Und später erst kommen Ähren oder Früchte. Es hat seine Zeit. Ja. Manches ein halbes Jahr, manches sogar mehrere Jahre, bis es dann zur Reife kommt, bis es zur Blüte kommt. Aber wir erfreuen uns an allem, was Gott tut. Jetzt komme ich zu dem, was ich angedeutet habe. Manche sprechen von dem Vater unser. Ich finde das grammatikalisch ein bisschen komisch. Vater unser, was ist unser Vater? Ja. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, wir beten zu unserem Vater. Wir freuen uns, dass wir einen Vater haben, zu dem wir beten können, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Und ich denke, das ist auch die Voraussetzung, nicht ganz richtig formuliert, die Voraussetzung, dass wir zum Vater beten können, ist, dass wir Kinder sind. Kleiner Einmaleins. Wir müssen Kinder sein. Das sage ich jetzt hier auch in dem Bewusstsein, dass ich, soweit ich das überblicke, jeder Gott als seinen Vater erkannt hat. Aber sollte irgendjemand mithören, der Gott noch nicht kennengelernt hat, wir müssen von Neuem geboren werden. Wir brauchen das Leben Gottes in unseren Herzen, in unserem Sein, in unserer Existenz. Und das bringt uns in die Lage, in die Situation, dass wir Gott als Vater anbeten können. Und das sollen wir auch tun. Das ist eine unbedingte Voraussetzung in unserem Glaubensleben, dass wir zu unserem Vater beten. Ja. Ich habe die Verse aus diesem Vater unser zusammengefasst aus Lukas 11 und aus Matthäus 6. Lukas 11 ist die Kurzfassung von dem Vater unser, und Matthäus 6 ist etwas länger, etwas größer. Und mir war es heute wichtig, dass ich zumindest mal jeden Vers oder jeden Aspekt aus diesem Gebet vorlesen kann, betonen kann. Und dann heißt es in Lukas 11, Vers 1, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, also der Herr betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, also Herr Jesus, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, wie Johannes das gemacht hat, weil uns gleich erklärt wird, wie Jesus es macht. Und das war mir hier wichtig oder wichtiger. Und der Herr ist hier nicht so charmant, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, dass er uns hier einen Katalog bringt von Sachen, wo er sagt, ja, klar, ist doch alles wichtig und ist alles richtig. Nein, er fängt ja mit einer Sache an, die wir nicht tun sollen. Das ist Matthäus 6, Vers 5. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Das soll jetzt nicht Inhalt meiner Predigt werden, trotzdem steht das da drin. Ja. Und ich finde es fürs Gebet trotzdem hilfreich, dass wir wissen, wir kommen mit unserem Herzen. Mit dem, was in meinem Herzen ist, bete ich. Ich muss mich nicht produzieren. Und wer schon mal Gebetsversammlungen erlebt hat, wo mehrere dabei sind, der weiß vielleicht, was der Herr hier ansprechen möchte. Menschen, die sich produzieren. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten oder Jahren hier nicht erlebt, aber das habe ich schon erlebt. Menschen, die einfach irgendwas von sich geben müssen, das brauchen wir nicht. Und der Herr braucht es noch viel weniger. Ja, er möchte, dass wir mit unserem Herzen kommen und sagen, Herr, das bewegt mich gerade und das ist mir gerade wichtig. Wir wollen nicht gesehen werden. Das ist völlig nebensächlich. Dann heißt es ab Vers 6 weiter, wenn du aber betest, oder weil du betest, geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, in eine Kammer zu gehen. Jetzt hat aber vielleicht nicht jeder eine Kammer und vielleicht auch nicht die Kammer, die hier erwähnt wird. Das war wohl damals vor 2000 Jahren eine Art Speisekammer, irgendeine Kammer im Haus, dunkel, verschlossen und die hatte eine Tür. Manche übersetzen auch Gemach, ins innerste Gemach. So, mir fiel dann gleich etwas ketzerisch ein, dass da dann die meisten Christen ein echtes Problem haben, wenn sie am Sonntag das Vaterunser beten, weil das ist nicht in der Kammer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Deshalb ist diese Kammer, das ist einfach ein Hinweis, nimm dir die Zeit, geh auch mal in einen Raum rein, den du abschließen kannst oder den du verschließen kannst. Nimm die Zeit zwischen dir und Gott, wo du nicht gestört wirst, wo keine, ja, wo dich niemand ärgert, wo dich niemand behindert, wo du einfach beten kannst. Eine Zeit, die speziell für das Gebet abgesondert ist. Als ich gestern mich nochmal auf heute vorbereitete, bin ich bei uns ins oberste Geschoss gegangen. Manche sagen Bühne, bei uns ist das ein Wohnraum. Und da war ich dann für mich alleine, für mich mit Gott und bin dann vor ihm niedergekniet. Auch das ist keine Voraussetzung, aber einfach in demütiger Haltung und habe nochmal von ihm erbeten, Herr, was ist heute dran? Was möchtest du tun? Was möchtest du sagen? Was möchtest du auch nicht sagen? Ja, unser Vater, der ist im Verborgenen und der sieht ins Verborgene. Der weiß das, wo wir sind. Ja, und selbst wenn du hier joggst oder spazieren gehst, der sieht dich und der weiß, was in deinem Herzen ist. Und trotzdem freut er sich, wenn wir ihm unsere Herzen öffnen. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm all unsere Dinge anvertrauen. Ich mag es fast gar nicht vorlesen, wie die Verse weitergeht, aber ich tue es trotzdem. Vers 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Auch viel plappern, viel reden, viel Geschwätz. Lasst das bleiben. Braucht keiner. Vielleicht wird jetzt jeder hier in dem Raum aufschreien und sagen, das tun wir doch alles nicht. Trotzdem ist es, glaube ich, nochmal wichtig, das zu sagen, brauchen wir nicht. Unnütz. Hilft nicht weiter. Denn euer Vater weiß, dass ihr, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Vielleicht ist dieser Satz oder scheint dieser Satz ein bisschen überflüssig zu sein. Erst werden wir aufgefordert und dann sagt er, ich weiß das doch alles. Ja, aber ich sage das gerade schon mal. Ich glaube, dass unser Vater eine riesige Freude daran hat, dass wir zu ihm kommen und sagen, Vater, ich komme gern zu dir. Ich komme gerne in die Gemeinschaft mit dir. Und wenn ich ein Anliegen habe, dann sage ich es dir auch. Und dann kommen wir in eine Gemeinschaft hinein, in eine Beziehung hinein. Und dann kann er mir zeigen und er mir kundtun, wie er die Sache sieht. Oder gegebenenfalls, was ich tun soll. Manchmal müssen wir auch noch eine Nacht drüber brüten oder schlafen. Und am nächsten Tag wird es klar, wie wir das Thema, wie wir das Problem, wie wir diese Sorge angehen können. Aber er hat es bisher immer getan. Gott hört uns und nicht vergessen, er hört uns. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und jetzt kommt immer mehr zum Ziel dessen, was uns der Herr in diesem Vaterunser sagen möchte, ab Vers 9. Betet ihr nun folgendermaßen oder so in vergleichbarer Weise: Unser Vater, der du bist in den Himmeln oder im Himmlischen, geheiligt werde dein Name. Ich habe hier, das muss ich ganz kurz raussuchen, wo ist Hopp? Ich habe aus der Interlinear-Übersetzung den Text mal mir kopiert. Interlinear-Übersetzung heißt Griechisch, also Altgriechisch, deutsche Übersetzung dazu. Und das ist im Prinzip eine Übersetzung, die ziemlich wortwörtlich aus dem hervorgeht oder die das übersetzt, was der griechische Urtext sagt. Und da heißt es: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, kommen soll dein Reich, geschehen soll dein Wille, wie im Himmel, so auch auf Erden. Bis dahin. Ich finde dieses kurze finde ich gut, weil es es genau auf den Punkt bringt. Wir beten den Vater an und er weist uns gleich auf das hin, was ihm wichtig ist. Das ist sein Name, das ist sein Reich und das ist sein Wille. Ich muss ganz kurz meinen Schweiß wegmachen, das ist nämlich ziemlich warm hier vorne. Unser Vater, lieber Vater, ist mein Vater, es ist unser Vater und es ist mein Vater. Sprich ihn auch an als Vater. Obwohl er in den Himmlischen ist, irgendwo im Himmel, ein Bereich, den wir uns nicht vorstellen können, sagt er, zu diesem Vater sollen wir beten. Und das Erste, was ihm wichtig ist, auch nicht vergessen, das ist sein Name. Und sein Name ist etwas Kostbares, etwas Außergewöhnliches. Obwohl hier an der Stelle nur steht Vater. Aber wenn wir wissen, dass wir als Kinder, als seine Kinder, zu ihm kommen können, dann ist schon ganz schön viel gewonnen. Wir sind seine Kinder und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und er möchte auch, dass wir seinen Namen als etwas Besonderes ansehen. Das Griechische sagt hier geheiligt. Das ist etwas Abgesondertes, Besonderes, Außergewöhnliches. Ich will die Negativbeziehung dazu gar nicht erst heranziehen, um das abzugrenzen. Lass uns das einfach so mitnehmen, dass sein Name etwas Besonderes ist. Und dann kommt, dass er möchte, dass wir für sein Reich bitten. Ich muss hier ganz kurz innehalten, weil wir sagen das so und in diesem sogenannten Vater Unser wird das auch immer so runtergebetet: Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Aber halten wir da auch mal inne? Lassen wir uns von ihm auch mal erklären? Um was es ihm da geht? Das griechische Wort heißt auch so viel wie seine Königsherrschaft. Er ist König, der Herr ist König und er möchte nicht nur im Himmel König sein, das werden wir, glaube ich, alle akzeptieren, dass er im Himmel König ist, Er möchte auch hier auf dieser Erde König sein. Ja. Ich habe das in einer der Predigten, ich glaube die erste und zweite, habe ich das schon mal kurz betrachtet. Mein Gott herrscht als König. Ja. Und lass uns dafür beten. Er möchte, dass wir dafür beten. Er möchte, dass sein Reich in Wilmerdingen, in Erpfingen, in walddürren Städten, in all den Orten, in denen wir wohnen, dass es da kommt. Es ist kein, auch wenn ich das jetzt vielleicht mit einem Lächeln sage, das ist kein Joke. Lass uns da auch Zeit für verwenden, dass wir beten für die Orte, Thalheim, Westenhardt, Belsen, auch die Ortsteile, dass sein Reich dort kommt. Natürlich kommt es erstmal in meinem Herzen. Ja, in mir, in meinen Gedanken, in meinem Willen, in meinem Tun, dass er da Herrschaft bekommt. Wenn er das noch nicht hat, ich glaube, der Herr wartet darauf, dass wir das beten. Bekomm du dein Reich, bekomm du deine Herrschaft, bekomm du deinen Willen, bekomm du deinen Ausdruck in mir. Aber mir ist jetzt auch wichtig, dass wir für all die Orte einstehen, in denen wir wohnen, in denen wir sind, weil da wird es praktisch. Da wird es praktisch. Da möchte er sein Reich bekommen. Da möchte er seine Herrschaft haben. Die endgültige Verwirklichung dessen, was er eigentlich haben möchte. Paulus schreibt in vielen Briefen über die Gemeinde. Ich muss das nochmal betonen, damit das nicht untergeht. Paulus schreibt in vielen Briefen etwas über die Gemeinde und er schreibt auch über einzelne Aspekte der Gemeinde. Die Braut, der Kämpfer, kommen wir vielleicht nächstes Mal dazu, der Leib, der Körper. Gott hat einen Leib in Christus, durch Christus. Und er möchte auf dieser Erde mit diesem Leib gegenwärtig werden. Es ist nur ganz zaghaft angedeutet. Und all das meint auch das Wort, dein Reich komme. Wenn wir sagen, deine Herrschaft komme, dann möchte er auch seinen Leib auf dieser Erde haben. Die Verwirklichung dessen. Wir haben Glieder, Glieder, so wie wir Glieder haben, so hat auch der Leib Christi Glieder, hat Füße, hat Arme. Und das möchte in Funktion kommen. Das möchte in Wirklichkeit kommen. Ja. Und das möchte der Herr. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen was erfahren haben von dem Willen Gottes, dann wissen wir, dass es ein ganz wichtiges Gebet ist, dass der Herr seine Gemeinde bekommt. Und da spreche ich nicht von der Institution, sondern ich spreche von der Wirklichkeit dessen, was Gott heute tun möchte. Ein Haupt, ein Leib, eine Gemeinde, im Geist, durch den Geist geleitet, durch das Haupt geleitet. Und dann ist uns die Frage nach seinem Willen nicht mehr schwer zu beantworten, was das denn ist. Weißt du, wer das Neue Testament vorliest oder liest, der wird immer mal wieder Verse finden, da steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr einander liebt. Ja, ja, okay. Also gut, ich versuch zum Ende zu kommen. Ich habe ja tatsächlich den Vorteil, dass ich nächstes Mal weitermachen kann. Genau. Ja. Amen. Ja, der Herr ist mit uns und der Herr ermutigt uns, dass wir beten, dass wir dranbleiben, dass wir uns von ihm beschenken lassen. Amen.